herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hausapotheke der Selbstwirksamkeit. Und ich freue mich total, heute mal mit einem Arzt hier zu sitzen. Ich habe hier so sehr viele Psychologen und jetzt freue ich mich über einen Mediziner. Und Sven, du bist Experte für Intervallfasten und du bist ein Abnehmexperte.
Ja.
Ja, da habe ich hier schon riesen Elefantenohren und freue mich auf unser Gespräch. Und wir sprechen heute über Hunger.
Ja, ganz genau. Ich freue mich auch. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, Hunger ist ein ganz zentrales Thema, ich denke, für mich, für mein Leben und für meine Arbeit in Intervallfasten und eben der Gewichtssteuerung. Also ich freue mich drauf.
Ja, ich mich auch. Und hier bei der Hausapotheke sprechen wir ja immer über ein Problem, was uns potenziell im Alltag stresst. Und ja, also ich finde mich sehr darin wieder zu sagen, ja, Hunger ist nicht unbedingt der beste Steuermann, wenn es darum geht, mein Gewicht zu halten oder gegebenenfalls auch mal zu reduzieren.
Ja, dann öffnet sich dieses Thema, wenn man sich Gedanken um sein Gewicht macht und sich dieses Themas annimmt. Aber ja, ich würde es vielleicht mal so aufrödeln, dass Hungern ja eine ganz normale Sinnesempfindung ist und zu unserem Leben dazugehört. Ähnlich wie Hitze und Kälte, die wir empfinden, wo unser Gehirn, ne, durch eine Sinnesempfindung unser Verhalten auch irgendwo steuern möchte. Und ja, da könnte ich auch schon direkt anführen, verschiedenen Untersuchungen bei Naturvölkern man sie gefragt hat, wie viel Hunger sie denn haben. Und da haben sie gesagt, wir wissen gar nicht, was du meinst. Wir haben eigentlich konstant Hunger. Und in dieser Situation, in dem natürlichen Setting, kennen wir kein Übergewicht. Also das ist schon mal eine Dissonanz, die wir da erkennen können. Und ich selbst habe bei mir beobachtet und bei meinen Großeltern, bei meinen Eltern, dass Hunger, so möchte ich mal so sagen, sehr ernst genommen wird im Alltag. Und man bewaffnet sich sprichwörtlich schon für eine dreistündige Autofahrt mit einem Müsli-Riegel vor lauter Angst, dass man da in eine Situation kommt, wo man vielleicht hungrig ist. Also wir sind da wenig sensibel und können damit wenig umgehen, habe ich im Gefühl. Und das ist etwas, was ich in meiner Arbeit sehr voranstelle, weil ich denke, ja, wir wollen doch einfach satt sein. Hunger ist jetzt kein schöner Zustand. Ich möchte ihn nicht wirklich haben für mich. Er spielt aber eine Rolle, spätestens dann in der Gewichtssteuerung. Und wie kann ich dafür sorgen, dass ich vielleicht meinen Hunger steuere oder meine Sattheit steuere, um es mal positiv zu formulieren, anstatt dass mich selbst der Hunger steuert?
Ja, du siehst mich hier bei dem Müsli-Riegel, muss ich so ein bisschen grinsen. Ich bin ja Mutter von zwei kleinen Kindern auch und man bewaffnet sich dann immer mit allen möglichen Brot- und Tupperdosen und so. Und meine Tochter zum Beispiel, die isst morgens fast nichts, bevor sie in den Kindergarten geht. Und sie ist im Waldkindergarten, das heißt, sie bewegt sich dann auch 5 Stunden an frischer Luft. Also hat dann ihre Brotdose und ihr Obst und Gemüse dabei. Aber sie isst morgens eigentlich ungern. Und das war für mich ganz schwer, das zuzulassen,
dass dieses
Kind dann, was weiß ich, vielleicht was trinkt oder so, oder vielleicht an einem Knäckebrot knabbert, mir zuliebe, und dann fröhlich in den Wald geht. Weil ich so groß geworden bin, man geht nicht aus dem Haus, ohne anständig gefrühstückt zu haben.
Ja, genau. Da haben wir, ich würde es schon, ja, ein Dogma, möchte man es jetzt schon Dogma nennen. Es gibt auch zum Beispiel in der Bundeswehr, durfte man seinen Beruf gar nicht ausüben, wenn du nicht gefrühstückt hast.
Ach, ja? Krass.
Das ist, mein Vater als ehemaliger Hubschrauberpilot, da gab es wirklich große Konflikte, wenn jemand mitgekriegt hat, dass du nicht gefrühstückt hast. Und wenn wir verstehen oder wenn wir erfahren, dass Frühstück ungefähr 200 bis 300 Jahre alt ist, flächendeckend, was ein Hauch, wirklich nur eine Idee einer verstrichenen Zeit in unserer Evolution ist, also da wird nichts passiert sein mit unseren Genen in Bezug auf den Bedarf an Frühstück, wird sich nichts getan haben in der Zeit. Wenn man das weiß, dann fängt man an zu hinterfragen, was sind denn diese Gewohnheiten und Praktiken, die wir in unserem Alltag so pflegen. Und dann sind wir schon bei der, ich spreche da häufig von der Idee des Intervallfastens, also da sind wir im täglichen Fastenbereich. Das ist etwas, was wir immer praktiziert haben und was uns automatisch in eine Situation bringt, wo wir weniger Hunger empfinden. Da kommen wir gleich sicherlich noch mehr drauf, aber das ist für mich eine zentrale Frage, überhaupt zu verstehen, wie funktioniert denn unsere Biologie und dann eben solche Narrativen aufzulösen, zu sagen, Mensch, mein Kind braucht doch ein Frühstück. Das ist ja, du warst ja von Sorgen geplagt.
Natürlich.
Genau.
Nicht nur Sorgen ums Kind. Ja. Dann kommt ja der ganze Nimbus, was bin ich denn für eine Mutter, ja, die das Kind ohne Frühstück. Also das, genau, dass jede Mutter kennt das vielleicht, vielleicht diesen, was man sich ganz sicher, Gedanken, ja, machen kann. Ist ja auch nicht das Thema hier. Ich habe es ja auch für mich so, also es hat mich Überwindung gekostet, aber ich habe es gelernt. Aber dann erzähl mir doch mal, warum haben wir denn Hunger?
Ja, und vielleicht ein Punkt, überhaupt mal drauf zu hören, wann will ich denn was essen? Sich davon zu lösen, morgens, mittags, abends und nachmittags noch das Stück Kuchen beim Kaffee, sich mal, ja, die Frage zu stellen, wann bringt es mir denn die meiste Qualität überhaupt am Tag zu essen? Das ist eigentlich die Frage oder den Tipp, den ich jetzt schon mal mitgeben möchte.
Genau, aber die Frage würde ich gerne jetzt hier quasi an unser mentales Whiteboard schreiben, genau, also die würde ich gerne auch dann nochmal aufgreifen. Jetzt
genau,
einmal. Aber genau, jetzt erstmal hier, ja, auf Feld 1.
Genau,
Feld 1,
wie entsteht Hunger? Genau. Hunger kann auf verschiedene Art und Weisen entstehen und ist nicht ein direkter Bedarf an Kalorien, an Energie. Es ist ein hormonelles Signal. Es gibt verschiedene Hormone, die Hunger auslösen können. Es gibt auch verschiedene Qualitäten von Hunger. Das merkt man, wenn man da ja mehr mit einem theoretischen Wissen dann auch in der Praxis unterwegs ist. Und das ist mir immer ganz wichtig, dass ich da auch am Ball bleibe und auch damit experimentiere. Dann merkt man das. Also Hunger ist natürlich einerseits der Bedarf an Energie, andererseits auch der Bedarf an Mikronährstoffen. Das ist unsere Ernährung. Wenn sich unsere Ernährung verändert, können wir mehr Hunger haben oder weniger Hunger. Das heißt,
okay, für mich zum Verständnis, das heißt, mein Hungergefühl sagt mir, ich hätte jetzt gerne was zum Verwerten. Das kann entweder so, also wie du sagst, Energiezufuhr sein, aber es kann auch, ich überlege gerade, wie ich so ein Bild dafür finde. Also entweder der Treibstoff sein, oder es kann auch sein, dass in meinem Motor irgendwo, also Mikronährstoffe, dass mir dann was ganz Spezifisches, irgendein spezifisches Schräubchen quasi.
Ja, genau. Wofür essen wir eigentlich? Mhm. Und das ist nicht so sehr die Energie, weil wir ja heute auch sehr daran forschen, wie ist überhaupt diese Energiebilanz, diese Kalorienbilanz, wie steuert unser Körper das Ganze? Und da gibt es sehr interessante Untersuchungen in Bezug auf die Bewegung. Da gibt es ein Naturvolk, der Hadza-Stamm, der 10 bis 15 Kilometer in Tansania täglich zurücklegt. Die hat man mit einem Büroangestellten verglichen. Und siehe da, die haben den ähnlichen Kalorienverbrauch, die haben den ähnlichen kalorischen Energiebedarf pro Tag. Da fragt man sich ja, wie kann das sein? Das heißt, essen wir wirklich so sehr für die Energie, die wir brauchen? Das ist ein Punkt. Wir brauchen Energie, um zu funktionieren. Aber andererseits brauchen wir auch vor allen Dingen die Mikronährstoffe in der Ernährung.
Aber, also Moment, weil du siehst ja jetzt mein Weltbild hier bröckeln.
Ja.
Deswegen, vergib mir, ich muss erstmal hinterherkommen.
Genau.
Also das heißt, wie kann das denn sein? Also das heißt, stellt sich der Körper drauf ein oder ist
genau
es irgendwie...
Der Körper verändert den kalorischen Bedarf, je nachdem, in welcher Situation er ist. Da könnte man jetzt den Begriff Stoffwechsel dran führen. Das führt aber jetzt auch in der Ecke, wo wir mehr in der Gewichtssteuerung sind. Wir sind ja auch mehr bei der Entstehung von Hunger. Und der große Punkt ist, also sich wieder die Frage zu stellen, wofür esse ich denn überhaupt? Rein für die Energie, weil dann kann ich mir auch nur Spaghetti mit Pesto auf den Teller knallen und dann ist ja alles erledigt, weil ich ja ein hohes Maß an Energie zuführe. Aber so ist es ja nicht, sondern wir haben auch Makronährstoffe und dann eben auch Mikronährstoffe und wir sind sicherlich nicht mehr so intuitiv mit meinem Bedarf, mit meinem Hungergefühl, wie wir in der Natur vielleicht mal waren. Es gibt Untersuchungen bei Tieren, dass wenn wir denen Futtermittel geben, was mikronährstoffreicher ist, hören sie früher auf zu essen. Das heißt, wofür essen sie dann? Für die Kalorien oder für die Mikronährstoffe?
Nee, Tiere, das würde eher darauf hinweisen, dass sie
ganz
sagen,
genau,
ich merke, ich brauche die und die Spurenelemente und
ganz genau,
jetzt
das ist
der
aber
Bedarf
etwas
gedeckt und genau, jetzt brauche ich nicht
genau
mehr.
Das ist etwas, so haben wir in der Geschichte gelebt, auch in den verschiedenen Traditionen ranken sich da auch gewisse Gewohnheiten. Das ist, wenn ich als Frau die Periode habe, brauche ich vielleicht mehr Eisen, weil ich Blut verloren habe. Okay. Das wäre ja ein Essen nach Mikronährstoffen. Da sind wir aber meilenweit von entfernt. Ich würde jetzt erstmal als ersten Punkt anführen, je nachdem, was wir essen, haben wir ein unterschiedliches Maß an Hunger. Der nächste Punkt wäre, wann wir essen. Und da sind wir eben bei der Idee des Frühstück-Auslassens, des Intervallfastens oder welchen Titel man auch immer da ransetzen möchte. Das heißt, wann und wie häufig ich esse, lässt mich in einer anderen Situation von meinem Hungergefühl. ich kann mir Mahlzeiten an- und abgewöhnen.
Ja, kenne ich aus eigener Erfahrung. Ich habe irgendwann mal aufgehört zu frühstücken, weil es so unpraktisch war. Und habe mich auch ausgeheult bei einem Kumpel von mir. Oh, das ist ja... Nee, also Frühstück könnte ich nicht weglassen. Das ist ja so wichtig. Und er hat gesagt, ja, dein Körper gewöhnt sich dadurch dran. Und dann habe ich am ersten Tag, als ich das Frühstück weggelassen habe, wurde mir so richtig flau. Ja. Ich habe natürlich auch extrem drauf geachtet. Ja. Und dann habe ich gleich mich wieder beschwert und gesagt, ja, also so... Nee, also ich merke das ja richtig. Ich habe ganz viel Hunger. Er hat gesagt, ja, gib deinem Körper mal ein bisschen Zeit.
Genau.
Und siehe da, nach 3 Tagen, ich war ja völlig von der...
Du bist auch direkt gewechselt wahrscheinlich, dann geht es zügiger natürlich.
Ja, genau. Ja. Und nach 3 Tagen, siehe da, ich hatte kein Hungergefühl.
Ganz genau. Und wenn du dir jetzt überlegst, die gleichen Kalorien, die du in den 3 Mahlzeiten gegessen hast, verteilen sich auf einmal nur auf 2 Mahlzeiten, plus Nachtisch natürlich, aber von den Hauptmahlzeiten her, dann habe ich einfach mehr Kalorien in den verbleibenden Mahlzeiten, was ja etwas sehr Schönes ist. Das ist ja, damit können wir dann arbeiten, damit können wir haushalten. Und das führt zu der Situation, wenn man es auf die Spitze treibt, dass ich gar nicht all die Kalorien essen kann, die ich eigentlich pro Tag bräuchte. Und dann bin ich automatisch in der Abnahme. Das heißt, wie bringen wir uns in eine Situation, dass wir mit Hunger gut umgehen können, beziehungsweise dass wir für größtmögliche Sattheit sorgen. Und da gibt es eben das Hormon Ghrelin aus dem Magen, was Mahlzeiten antizipiert. Wir können uns Mahlzeiten an- und abgewöhnen. Also haben wir jetzt die 3 Dinge in der Ernährung, die mit Hunger zu tun haben. Hunger ist nicht einfach nur ein direkter Bedarf, ich brauche jetzt Kalorien, sondern Hunger ist beeinflusst dadurch, was ich esse. Da können wir auch gleich noch mehr drin einsteigen, wenn du das möchtest. Was ich esse, wann ich esse und wie häufig. Eben, also die Zeitpunkte. Aber nicht nur das spielt eine Rolle für das Hungergefühl.
Ich würde gerade sagen, du sitzt hier mit einer Psychologin. Es gibt ja auch so schöne Begriffe wie Soul Food oder ich brauche das zur Stressreduktion oder so, ne? Ja. Also will mich davon überhaupt nicht ausnehmen.
Ich mich übrigens auch nicht.
Ja, du sitzt hier ran. Aber ja. Aber man ist ja schön, dass du das kennst, das Thema, und dann ist ja das leuchtende Beispiel, dass man das.
Das kann man in die Balance kriegen, genau.
Also, ja, auch das Thema, nicht Hunger als Steuermann, sondern das Steuer wieder selbst in die Hand.
Genau.
Und da gibt es. Aber lass uns über Stress reden und über Soul Food und über welche Rolle Gefühle spielen beim Essen.
Es gibt noch, also von den großen Hebeln, sage ich mal, noch 3 Bereiche, wie Hunger entstehen kann. Das ist einmal der Stress. Da gibt es auch 2 verschiedene Persönlichkeiten, wie man mit Stress eben umgeht. Esse ich dann eher weniger, esse ich eher mehr. Und dann gibt es auch noch so, sage ich mal, Soul Food, sehe ich ja vielleicht als Ressource, ne, die man in stressigen Zeiten für sich nutzt, um sich abzulenken, was da im Detail der Mechanismus ist, was das einem gibt. Das würde ich einfach mal stehen lassen. Das ist sicherlich auch individuell. Aber das ist so das Thema, sage ich mal, Essen als Ressource. Als Belohnung vielleicht auch in den Situationen, aber generell ein gestresster Zustand, der führt dazu, dass wir mehr Kalorien essen, als wir eigentlich benötigen. Das heißt, der bringt uns in eine Situation, dass wir mehr Hunger bekommen. Da spielt das Hormon Cortisol eine Rolle. Wir bekommen über die Maßen mehr Hunger, weil wir in unserer Biologie gestresst sind. Das muss man auch wissen. Das heißt, in einer stressigen Situation abzunehmen, ist dann einfach nochmal ein Schritt schwieriger. Und sich dann die Frage zu stellen, okay, wenn ich jetzt aus einer sehr stressigen Zeit komme und da meinetwegen 5 oder 10 Kilo zugelegt habe, dann ist auch das verständlich, weil mein Körper mir über die Maßen Hunger signalisiert. Und es ist ja häufig eine Frage der Willenskraft, irgendwie diesem Hunger auch widerstehen zu können. Können wir auch nochmal drüber sprechen. Das ist so Thema Stress, möchte ich sagen. Thema Schlaf ist auch entscheidend, ist eigentlich das gleiche Ergebnis für das Hungergefühl. Haben wir schlechten Schlaf oder zu wenig Schlaf, also in der Qualität oder Quantität, haben wir mehr Hunger als gewöhnlich. Das torpediert unser Verlangen danach, unser Hungergefühl im Griff zu haben und dementsprechend auch unser Gewicht im Griff zu haben.
Ja, aber wie kommt denn das? Also ich meine, das mit dem Thema Cortisol leuchtet mir irgendwo noch ein. Ne? Also dass man sagt, der Körper sagt, oh, es ist gerade eine stressige
Überlebenssituation.
Zeit, es geht jetzt ums Überleben.
Schlafmangel.
Oder stirb. Nein, aber so dieses, ich muss mich dick und rund fressen, um gut ausgestattet zu sein für diese Zeit. Okay, leuchtet mir ein. Aber was halt, Schlaf, da stehe ich jetzt auf dem Schlauch.
Ja, ist genau. Also schlechter Schlaf oder zu wenig ist auch ein Stressor für unseren Körper und ist eine andere Form des Stresses. Ne? Man kann es aber einfach rausnehmen aus dem Stress. weil Schlaf auch sehr interessant ist bei der Gewichtssteuerung. Also da kam jetzt vor 3-4 Monaten auch eine neue Studie wieder raus, die wieder bestätigt hat, wie wichtig Schlaf für die Fettverbrennung ist. Da gab es eine Gruppe, die man auf ein Kaloriendefizit gesetzt hat, ganz kurz. Und den hat man, der einzige Unterschied zwischen zwei Phasen war, dass man den 3 Stunden Schlaf genommen hat, von 8,5 Stunden auf 5,5 Stunden. Mhm. Und sie haben mit den 3 Stunden weniger Schlaf 55% weniger Körperfett verbrannt. Mhm. Und also das hat deutliche Einwirkungen darauf, wie unser Körper mit unserer Energie umgeht, ne? Mit dem namentlich Fettdepot. Das ist ja ein Energiedepot für schlechte Zeiten, in Anführungszeichen. Ja. Hat noch andere Berechtigungen, muss ich sagen, oder möchte ich sagen, beziehungsweise Funktionen in unserem Körper. Aber das kann man so festhalten. Also ich habe 3 Themenpunkte aufgemacht. Wir haben Stress, wir haben Schlaf. Und der letzte Punkt ist die Gewichtssteuerung an sich. Dadurch entsteht auch Hunger. Wenn ich jetzt 4 Wochen abnehme oder abgenommen habe, habe ich danach mehr Hunger als vor den 4 Wochen, weil auch dafür mein Körper Hormone hat, nämlich das Hormon Leptin, das von den Fettzellen ausgeschüttet wird, was ja so der Wasserstandsmelder für den Hypothalamus, für das eigene Gehirn ist. Mhm. Verlieren wir gerade generell Energie oder bekommen wir mehr? Und danach richtet sich so dieses langfristige Hungergefühl und Sättigungsgefühl aus. Das kennt vielleicht jeder. Nach dem Weihnachtsessen können wir ja auch zeitnah jetzt wieder beobachten. Wenn man sich so richtig vollgestopft hat mit allem Möglichen, dann ist man erstmal gesättigt. Und man möchte sich auch strecken und rekeln, um Energie abzubauen, weil man zu viel zu sich genommen hat. Also das sind Reaktionen, die man selbst bei sich... Und wir fangen auch an zu schwitzen. Warum schwitzen wir nach einem großen Essen? Das ist Energie, die wir dann schon abgeben. So, also um das nochmal zusammenzufassen, Hunger ist ein hormonelles Signal durch das, was wir essen, aber auch eben wann wir essen, das ist so die Idee des Intervallfastens, Schlaf und Stress und durch eine Abnahme an sich, dann haben wir auch mehr Hunger.
Spannend.
Ein weiterer Punkt wäre auch, dass wir zum Beispiel zu wenig trinken, dass sich der Durst tarnt als Hungergefühl. Es gibt noch 1-2 weitere Dinge, die da sicherlich auch Hunger machen können. Das sind aber so physiologisch die großen Spieler, die wir, wenn wir auch unser Gewicht steuern wollen, was ja eng zusammenhängt mit unserem Hungergefühl, ja, vielleicht im Auge behalten dürfen.
Okay, habe ich verstanden, diese 5 Aspekte in Bezug auf Hunger. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, was heißt das für unseren Alltag, beziehungsweise wann wird das auch zum Problem?
Ja, Hunger wird dann ein Problem, wenn wir uns von ihm ja vielleicht sogar blind auch leiten lassen in unserem Alltag. Wenn der Hunger am Steuer sitzt und wir sofort auf den Hunger reagieren. Hunger ist Stück weit irgendwo etwas Normales. Das ist eine Sinnesempfindung, ähnlich wie Hitze und Kälte. Und wenn wir die Naturvölker ansehen, dann sagen die uns auch, und die haben kein Problem mit Übergewicht, dass sie relativ häufig Hunger haben.
Okay, also wenn ich jetzt mal auf mich gucke... Ich bin auch so sozialisiert, sage ich mal, du hast Hunger, du musst sofort was essen. Also das ist für mich jetzt neu, zu sagen, nee, ist auch völlig in Ordnung, mal Hunger zu haben. Und der Punkt ist jetzt auch, wenn ich mich mal umgucke, so in der Welt, dann kann ich ja auch, habe ich ja auch quasi unbegrenzte Verfügbarkeit, das zu essen, wonach mir der Sinn steht.
Ja.
Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es ein Problem gibt.
Ja, die Verfügbarkeit trägt zu dem Problem bei und das macht es sicherlich nicht besser, dass wir rund um die Uhr essen können, rund um die Uhr essen bestellen können, vor allen Dingen auch rund um die Uhr an den Kühlschrank gehen können. Aber was das große Problem dahinter in unserer Ernährung ist, hinter dem, was wir essen, sind die ja hochverarbeiteten Nahrungsmittel, die nicht nur Zucker an Bord haben. Zucker allein ist schon ein Problem und macht uns zu schaffen. Also wir sind schon ein großer Freund von Zucker, aber es gibt eine Kombination in unserer Ernährung, die es nur einmal in der Natur gibt und das ist die Kombination in einem Lebensmittel, einem Nahrungsmittel von Kohlenhydraten und Fetten mit substanziellem Anteil, ohne wirklich Proteine. Das sind die Makronährstoffe, das sind die 3 Makronährstoffe und wenn wir Proteine eliminieren und alles, was diese Kombination hat, da können wir nicht aufhören zu essen. Das ist alles Frittierte, das sind alles mit Schokolade, das ist alles ja auch im Bereich der Backwaren, das sind... Wenn jeder mal so in sich geht, wo habe ich wirklich meine Probleme mit?
Wenn ich Zucker und Fett habe.
Ganz genau, ganz genau.
Geil.
Und das hochverarbeitet ist, ganz genau. Okay. Und das nutzt unsere Instinkte evolutionär aus, weil es gibt nur ein Nahrungsmittel in der Natur, das das hat, und das ist die Muttermilch.
Ja.
Nur die Muttermilch hat in der Natur diese Kombination, und das ist auch gut so, denn ein neugeborenes Baby, dem muss die Milch schmecken und das muss genügend Energie an Bord haben und soll es gut nähren, das Baby.
Ja.
Und diese Kombination haben wir heute weit verbreitet und das macht viele Probleme. Natürlich auch isoliert allein mit dem Zucker. Also das ist auch an sich schon ein Problem, aber nicht das Hauptproblem, was wir in meinen Augen haben. Das ist die Kombination dieser beiden. So, und jetzt haben wir eine Situation in der heutigen Welt. Wir sind sozialisiert, wir werden erwachsen, wir haben mehr oder weniger mitbekommen, dass wir rund um die Uhr essen sollten. Also angefangen morgens, aufgehört abends, morgens, mittags, abends. Wir haben viele Mahlzeiten und wir haben eine Ernährung, die in der westlichen Welt durchtränkt ist von diesen verarbeiteten Nahrungsmitteln, die ja natürlich auch bequem und verfügbar sind. Und allen
gut schmecken.
Ganz genau. Portabel sind.
Betrübt. Alles, was Spaß macht, ist schlecht.
Ganz genau.
Da sitzt ja jetzt der Überbringer schlechter Nachrichten. Du weißt, was mit dem passiert.
Ja, ja. Wobei nicht die Lösung ist, das einfach alles zu eliminieren. Also
das
ich denke
ist schön.
Schon.
Zeig mir den Silberstreif, bitte.
Genau. Es ist nicht die Lösung, einfach nur über Willenskraft sich das alles zu versagen, sondern ich denke, wir ernähren uns immer aus zwei Beweggründen, könnte man so sagen. Oder wir ernähren uns hauptsächlich für Lebensqualität, wenn wir, möchte ich mal sagen, relativ unbewusst durch unseren Ernährungsalltag gehen. Ich bin da ja natürlich bewusster, weil ich damit sehr viel arbeite. Wir ernähren uns für Lebensqualität. Das heißt, wir eliminieren den schnellen Hunger. Wir essen das, was uns gut schmeckt. Und natürlich haben wir Dinge im Kopf wie eine gesunde Ernährung. Wir sollten natürlich nicht morgens mit McDonald's anfangen und dann über Burger King zu Subway gehen, über den Tag verteilt. Also da weiß jeder von uns heutzutage, dass das keine gesunde Ernährung darstellt. Trotzdem haben wir so signifikant ein Problem damit. Und das liegt eben in dieser Kombination, dass mich auch dahin führt zu sagen, jemand, der Probleme mit seinem Gewicht hat, hat keine Schuld daran. Sondern das ist einfach nur das Symptom unserer westlichen Welt, der Veränderung in unserer Ernährungswelt.
Warte mal, das möchte ich mir jetzt mal von einem Ernährungsexperten und Abnehmexperten und Mediziner auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wenn ich Übergewicht hätte oder als Mensch Übergewicht habe, trage ich keine Schuld daran. Das ist ja mal so ein ganz neuer Gedanke.
Genau.
Denn oft also so, wenn ich nur in meinem Umkreis gucke, ne, also Leute, die so ein paar Pfunde zu viel haben oder so, die wie sehr die sich kasteien damit, oh je, und ich bin schuld und ich habe mich nicht diszipliniert und das Umfeld, was auch dann so ein Stück, ja, reiß dich halt mal am Riemen. Ne?
Ja. Und das gilt auch für Leute, die auf Normalgewicht sind, die kasteien sich vielleicht auch. Mhm. Also da entdeckt sich vielleicht der ein oder andere auch wieder. Und das ist der Preis, den wir in der heutigen Welt zahlen, um unser Gewicht zu halten, unser Gewicht im Griff zu haben. Und das ist die andere Absicht. Es gibt einmal ernähren wir uns für Lebensqualität und einmal können wir uns im Sinne der Gewichtssteuerung ernähren und Dinge vielleicht essen oder zu Zeitpunkten essen, was zuträglicher ist für die Gewichtssteuerung. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Das ist das, womit ich mich jahrelang auseinandergesetzt habe. Das heißt, wie strukturiere ich vielleicht meinen Alltag, dass es mir möglichst leicht fällt? Wie bringe ich mich in eine Situation, möglichst leicht mit meiner Kalorienbilanz umgehen zu können und die steuern zu können?
Mhm.
Und diese Überlegung entsteht erst daraus, wenn ich für mich erkannt habe, ich bin nicht das Problem. Ich bin nicht schwach, ich bin nicht willensschwach. Ich habe genauso viel Willenskraft, vielleicht ein bisschen mehr oder weniger als andere auch, aber dadurch, dass mehr als jeder Zweite das Problem hat, und ich kann dir aus Erfahrung sagen, nur weil man auf, also das wissen wir alle, nur weil man gerade das normale Gewicht hat, hat man da nicht kein Thema mit. Trotzdem macht man sich Gedanken um die Ernährung. Ja, und wenn man sich das alles so in Summe ansieht, sage ich halt, man ist nicht schuld. Und wenn man auch aufhört, sich selbst die Schuld zu geben, dann sucht man eben nicht mehr das Problem bei sich selbst. Dieses Schamgefühl wird vielleicht auch weniger, dass dieses Thema auch behaftet. Und ich kann eher die Augen öffnen und sagen, okay, das Problem liegt außerhalb meiner Kompetenz, aber ich muss mich trotzdem durch diese moderne Welt navigieren. Und B, ich möchte auch vielleicht mal den Schokokuchen, den Geburtstagskuchen genießen oder den Hochzeitskuchen in der Nacht. Oder wenn ich im Urlaub bin, das Tiramisu in einem Restaurant, was ich noch nicht probiert habe. Das ist Lebensqualität. Das heißt, wie bringe ich das zusammen? Und ja, sich zu sagen, ich bin nicht schuld an dieser Thematik, erlaubt eben die richtigen Fragen.
Okay, also nochmal für mich, diesen Gedanken nochmal in meine eigenen Worte zu fassen. Ich verstehe jetzt in dem Moment, wo ich aufhöre zu sagen, ich bin irgendwo falsch, weil ich versagt habe, es schon wieder nicht gebacken gekriegt habe, ladiladilada, und sage, ich bin nicht, ich bin falsch, sondern ich lebe in einem schwierigen Umfeld,
ja,
was mir viele Angebote macht, viele Hinweisreize gibt, mich sehr darauf trimmt zu essen und auch für mich ungesund zu essen, beziehungsweise was heißt ungesund, also für mich so zu essen,
das sind
dass
unsere
ich
Instinkte.
Zunehme.
Genau, das sind unsere Instinkte.
Okay, ja.
Die Verfügbarkeit ist da.
Also so gesehen, wir leben in einer Welt, die uns an allen Ecken und Enden Milch und Honig darreicht. Und das ist der Punkt, das kennen wir schon aus dem frühesten Alter.
Seit es ist uns Welt in die Wiege sind. Gelegt,
ja, genau, weil damit,
danach zu streben.
Damit hat unser Überleben angefangen, dass wir Muttermilch oder ne, also Milch zu uns genommen haben.
Genau.
Das heißt, wir haben so eine gewisse Affinität auch dazu.
Ja, und es triggert auch wirklich unsere Geschmackssensoren.
Okay.
Das heißt, das ist wirklich biologisch verankert, dass wir in unserer Umwelt nach dieser Kombination streben.
Genau, und das ist ja nicht nur, und das macht uns richtig schön dick, habe ich jetzt verstanden.
Ja.
Und gleichzeitig wird es für viele verknüpft sein mit Trost, Nahrung,
das
Wärme
auch, genau.
Und so
genau.
weiter. Und ich finde den Gedanken, den du gerade aufgemacht hast, so spannend zu sagen, wenn ich instinktiv essen würde,
ja.
Also so wie ich heute sozialisiert bin und nicht wie die ne, vor 10.000 Jahren, aber wenn ich instinktiv essen würde und mir würde es immer da gereicht, dann ist es ja irgendwo folgerichtig, nach genau diesen Nahrungsmitteln zu greifen.
Früher oder später. Das
ja.
heißt, wie lange hält deine Willenskraft?
Okay, aber das Unnatürliche ist ja wieder dann das Thema, also ich sage jetzt mal bewusst,
ja.
ne, unnatürlich wäre dann zu sagen, nein, ich beherrsche mich,
genau.
ich kontrolliere mich,
genau.
ich diszipliniere mich und halte mich in Schach.
Genau, das
und
ist
gebe
die,
dem nicht nach. Dem,
genau. Das ist die Seite einmal umgedreht, die aus meiner Sicht die richtigen Fragen erst erlaubt. Weil wenn ich nicht mehr das Problem bin, dann kann ich mich fragen, okay, wie muss ich denn meine Situation gestalten? Um bestmöglich mit diesem Problem im Außen umgehen zu können.
Ja.
Und da sind wir bei Dingen wie Stimuluskontrolle, dass die Schokolade nicht auf dem Frühstückstisch vielleicht schon daneben liegt, dass wir da nicht eine Schale haben mit ja, Dingen vom Osterhasen und so weiter und so weiter. So klein fängt es dann schon an. Aber wenn wir dann auf die Dinge zurückgehen, die wir in dem ersten Kapitel besprochen haben, woher Hunger wirklich kommt, dann wäre mein Rat, mich erstmal diesen Dingen zu widmen. Wo kann ich denn in dem, was ich esse, in dem, wann und wie häufig ich esse, in meinem Schlaf, in meinem Stress, etwas verändern, um mich erstmal in die Situation zu bringen zu können, um überhaupt weniger Hunger zu empfinden? Weil wenn ich gestresst bin, schlecht schlafe und noch zum Beispiel wenig Proteine zu mir nehme oder eben auf Basis von Fastfood lebe oder noch schlimmer, auf Basis von Süßigkeiten, na, wie viel Raum nimmt das Ganze ein? Desto in einer schlechteren Position bin ich. Ich habe so und so viele Kalorien pro Tag zur Verfügung. Das heißt, je nachdem, wozu ich mich entscheide mit diesen Kalorien, habe ich ein anderes Sättigungs- und ein anderes Hungergefühl. Und da würde ich ansetzen und ich würde mir die Frage stellen, ne, wofür möchte ich mich denn entscheiden? Das heißt, also Selbstwirksamkeit entsteht auch dann, wenn ich überhaupt Entscheidungen treffen kann. Ich kann mich für etwas entscheiden. Ich laufe nicht vor etwas weg. Ich muss nicht etwas erfüllen über meine Willenskraft. Ich muss jetzt widerstehen. Nein, nein, nein. 3, 4, 5 Tage geschafft, keine Süßigkeiten zu essen. Und am 6. Tag scheitere ich in Anführungszeichen. Ich werde schwach. In diesen Worten steckt ja auch schon diese Sichtweise, dass ich selbst das Problem bin. Ja, wenn ich schwach werde, ja, dann war ich ja offensichtlich nicht stark genug. Und da würde ich anders ansetzen, also mich auf die Absichten konzentrieren. Wofür möchte ich mich denn entscheiden? Und wenn ich bei meiner Oma bin und die macht einen leckeren Apfelpfannkuchen, wo ein halber Zentner Zucker drin ist, so war es bei mir und meiner Oma, dann esse ich den trotzdem in dem Bewusstsein, das ist jetzt nicht wirklich gut für meine Gewichtssteuerung, aber gut für meine Lebensqualität. Und ich denke, wenn man daraus eine Balance in seinem Leben findet, natürlich gibt es Dinge, die einfach nicht vereinbar sind mit der regulären Welt. Also zum Beispiel jeden Tag 2 Tafeln Schokolade zu essen, das würde es sehr schwierig machen. Mhm. Also es gibt schon Grenzen in unserer heutigen Welt, die wir vielleicht wahren sollten. Aber so würde ich daran gehen.
Mhm. Ja, leuchtet mir total ein. Also ich erinnere mich noch an eine Sache aus dem Studium, dem sogenannten What the Hell-Effekt. Mhm. Da hat man das Essverhalten von 2 Gruppen von, ich glaube es waren Frauen, hat man sich beschreiben lassen und dann hat man die unterteilt. Es gab eine Gruppe, die waren gezügelte Esser, also sehr diszipliniert, sehr darauf bedacht, sich immer am Riemen zu reißen, sich immer in der Gewalt zu behalten, sich streng zu disziplinieren. Und eine Gruppe von ungezügelten Essern, also die dann mehr so, ach ja, worauf habe ich Lust und ich lasse da auch mal 5 gerade sein. Also diese beiden Gruppen. Dann hat man denen Milchshakes gegeben, also vordergründig, sie sollten halt den Geschmack beurteilen. Und dann hat man ihnen hinterher gesagt, so vielen Dank für die Teilnahme an dieser Studie und zur Belohnung dürfen sie jetzt noch so viel Eis essen, wie sie möchten. Und da haben interessanterweise, man würde ja jetzt denken, die Gezügelten sagen, nee, jetzt hatte ich schon einen fetten Milchshake, jetzt esse ich kein Eis mehr. Interessanterweise war es diese Gruppe, die signifikant mehr Eis zu sich genommen hat, die gezügelten Esser, als die andere Gruppe. Und das hat man sich so erklärt mit dem sogenannten What the Hell, also ja, jetzt ist auch egal Effekt.
Alles
so
oder nach nichts. Dem
Motto, genau, weil jetzt ist Wurst. Jetzt habe ich eh schon Milchshake gehabt, jetzt kann ich auch.
Ich bin gescheitert.
Genau, ich habe versagt, jetzt ist eh, und jetzt dann fühle ich mich auch noch schlecht, dann kriege ich auch noch irgendwie durch das Essen irgendwie ein bisschen besseres Gefühl. Aber es ist einfach so gewesen, dass man sagt, jetzt ist eh egal und jetzt kann ich auch 5 Kugeln
essen. Und das ist Ausdruck von dem verkrampften Verhalten.
Mhm. Ja.
Und ich betreue auch Personen bei mir im Coaching, die auf Normalgewicht sind, die eben so ein verkrampftes Verhalten in ihrem Essen haben, wo wir genau das eben aufarbeiten. Wie kann ich denn dafür wieder entspannter, auch spontaner mit dem Ganzen umgehen? Und das ist eben mit der Frage, sich wirklich mal darauf zu besinnen, was gibt mir denn das Essen jetzt gerade? Ne? Ist das wirklich mit Lebensqualität behaftet, was ich hier gerade mache? Wenn ja, super, super. Das gilt es aber in Balance einfach zu bringen. Und wenn ich ein erfülltes Wochenende habe, was wir hoffentlich alle hier und da haben, ja, dann habe ich ja trotzdem unter der Woche Zeit, wieder anzusetzen und das wettzumachen, meine Entscheidung irgendwo zu kompensieren, meine Entscheidung für die Lebensqualität. Mhm. Und dann gilt es eben, alltagstaugliche Werkzeuge in der Hand zu haben und auch eine, ja, sag ich mal, ein Verständnis, eine Methodik, wie ich vielleicht mein Gewicht steuern kann, was nicht einem Riesenaufwand entspricht. Das heißt, wenn ich immer schon die Sportroutine hochfahren muss, um ein Wochenende zu kompensieren, dann ist es irgendwie auch nicht wirklich entspannt.
Spannend. Ja, Mensch, ich hätte jetzt noch 100.000 Fragen, aber wir laufen noch so ein bisschen aus der Zeit. Vielleicht noch eine kurze Frage vor dem Abschluss. Du hast es gerade schon angesprochen mit dem Thema Sport.
Ja.
Wie sieht's da aus, weil wir vorhin über dieses Naturvolk sprachen, die dann, wo sich der Stoffwechsel darauf eingestellt hat und die sind zwar ihre 15 Kilometer gegangen am Tag, hatten aber einen ähnlichen Kalorienbedarf wie jemand, der vor dem den ganzen Tag vorm Computer sitzt. Thema Sport zum Gewicht erhalten, Gewichtsreduktion.
Ja, und auch in Bezug aufs Hunger, Hungergefühl. Sport oder mehr Bewegung im Alltag erhöht auch gleichermaßen das Hungergefühl. Das heißt, es ist eine gute Strategie, den Verbrauch über Sport oder Bewegung zu erhöhen und dadurch das Kaloriendefizit entstehen zu lassen. Wenn ich aber joggen gehe und mich dann belohne und das die Kalorien, die ich gerade verbrannt habe, wieder kompensiere, dann habe ich eine Nullsumme. Das ist immer eine Gefahr bei dieser Strategie. Da muss man auf die eigene Dynamik so ein bisschen aufpassen. Grundsätzlich braucht niemand Sporteinheiten im Sinne von Cardio-Training, also Joggen, Radfahren, das braucht man nicht, um sein Gewicht zu steuern. Das kann in manchen Situationen sehr hilfreich sein, lädt aber eben sehr viel Aufwand auf ein. Von daher bin ich da eher vorsichtig. Es ist eine absolut valide Strategie, aber häufig wird es leider eben falsch angewendet, im Sinne davon, dass das Erste ist, was man macht. Das ist eher so, dass man das zusätzlich nutzen kann. Es sollte aber nicht die einzige Stellschraube sein oder das einzige Werkzeug. Sonst kann man das Problem nicht nachhaltig lösen. Und die Anpassung des Stoffwechsels, also die Regulierung des Verbrauches, das ist etwas, was über viele Monate stattfindet, wo der Körper sich dann an diese neue Routine gewöhnt. Also wenn man sich neu angewöhnt, ich gehe jetzt jeden Tag zusätzlich eine Stunde spazieren und ich esse nichts darüber hinaus, dann kann ich damit schon sehr gut mein Gewicht regulieren für eine gewisse Zeit, bis da die Gewöhnung stattfindet. Mhm. Ja.
Okay, habe ich verstanden. Was ist, wenn es jetzt Thema Cardio und Thema Krafttraining?
Ja.
Was ist da dein Rat oder deine Empfehlung?
Genau, ganz klarer Rat, wenn man das Gewicht steuern möchte langfristig in Richtung Krafttraining. Man muss sich da die Frage stellen, die Reize sind unterschiedlich, die wir unserem Körper senden. Ja, Joggen verbraucht mehr Kalorien in dem Moment, aber viel mehr tut es auch nicht und es hat sogar vielleicht sogar einen kleinen negativen Effekt. Krafttraining verbraucht rund die Hälfte der Kalorien in dem Moment, sendet aber einen Reiz, dass du ja deine Maximalkraft erhöhst. Und wenn wir das mit der Automobilindustrie oder mit Autos vergleichen, könnte man sagen, mit Krafttraining trainieren wir unseren Körper in Richtung eines Porsches. Wir wollen eine hohe Spitzenleistung und für eine hohe Spitzenleistung brauchen wir ein hohes Grundrauschen. Mhm. Das heißt, damit ich die hohe Leistung abrufen kann, läuft mein ganzes Betriebssystem schon mal auf einem höheren Niveau. So kann man sich das eigentlich schon mal vorstellen.
Also ich mache meinen Stoffwechsel hoch und erhöhe meinen Grundumsatz.
Genau, durch Krafttraining. Einerseits dadurch, dass ich mehr Muskulatur mit mir rumtrage, aber der Reiz, der treibt meinen Körper genau in die richtige Richtung, dass er wieder mehr verbraucht. Weil häufig kommen die Personen aus jahrzehntelang Diäten, wo das einzige Signal, was da groß gesendet wurde, war Knappheit, also Mangel. Und der Körper hat sich immer weiter optimiert während der Diät. Und wenn man die Diät aufgehört hat und dann wieder mehr gegessen hat, hat man nicht die richtigen Reize in die andere Richtung gesendet und so wirtschaftet man sich in ein Loch hinein, wo man eher einen sehr effizienten Körper hat, genau das, was man in der heutigen Welt nicht möchte. Wir möchten nicht den VW Golf, der 3 Liter auf 100 Kilometer verbraucht, sondern wir möchten in der Gewichtssteuerung im Sinne der Kalorienbilanz einen Körper, der sehr viel verbraucht. Das gibt uns viele Freiheiten und das gibt uns die nötigen Freiheiten, mit der modernen Welt umgehen zu können.
Ja, Sven, du, ich könnte stundenlang hier mit dir weiter quatschen, aber der Blick auf die Uhr verbietet es mir. Ich danke dir ganz herzlich. Gibt es jetzt irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was du noch unbedingt loswerden möchtest?
Nein.
Gut.
Ich denke, wir haben viele Themen abgegrast.
Dann vielleicht treffen wir uns dann einfach mal wieder. Und machen ein spannendes Gebiet. Ich danke dir ganz herzlich.
Danke dir auch.